Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast.
Hallo, ich grüße euch. Ich nehme euch in dieser Folge mit auf eine Baustelle. Herrlich, oder? Pressluft, Hammer, Staub, Bauzäune. Im ersten Moment vielleicht nicht so cool, aber wenn da was richtig Tolles entsteht für alle Oldenburger, dann finde ich, ist so eine Baustelle mitten in der Stadt schon so ein bisschen erträglicher. An der Lappernkreuzung, da wird ja neben dem Horst-Jansen-Museum das neue Stadtmuseum gebaut. Und von Woche zu Woche können wir sehen, wie das Gebäude wächst und Form annimmt. Und Museumsleiter Steffen Wiegmann hat mich mitgenommen auf die Baustelle und mir alles gezeigt. Und er erzählt, warum das neue Stadtmuseum demnächst ein Ort für alle Oldenburger ist, also auch für die, die sonst nicht unbedingt ins Museum gehen. Dazu hören wir gleich mehr. Und das Wetter. Ich kann nicht anders, ich muss übers Wetter sprechen. Endlich ist Sommer. Eine Abkühlung im Planschbecken oder im Pool, das können wir jetzt alles genießen, dürfen wir auch. Aber es schadet ja nicht, so ein bisschen auch auf das Wasser zu achten und sparsam mit dem Wasser umzugehen. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband hat Tipps für uns und wir hören auch, wie wir den trockenen Rasen und die Pflanzen möglichst sparsam wässern können. Jetzt übergebe ich an Antenne Niedersachsen-Reporter Kai von Heven. Du hast den News-Überblick für uns. Kai, was gibt's denn Neues?
Vor allem gibt's ganz viele neue Oldenburger, denn die Stadt ist in den vergangenen Jahren richtig gewachsen. Die Ergebnisse vom Zensus 2022 sind ja jetzt da und darin heißt es, dass Oldenburg zum Stichtag vor zwei Jahren rund 173.000 Einwohner hatte. Das sind etwa 15.000 Menschen mehr als beim Zensus im Jahr 2011. Eine ganze Menge und mittlerweile sind wir ja sogar nochmal 2.000 Oldenburger mehr. Damit bleibt unsere Stadt die drittgrößte in Niedersachsen, hinter Hannover und Braunschweig und vor Osnabrück. Dort leben etwa 8.000 Menschen weniger. Auch an anderen Stellen gibt's gute Neuigkeiten, denn an der Uni können in Zukunft mehr Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden. Und dafür bekommt die Unimedizin mehr Geld vom Land. Für den Ausbau der Kapazitäten werden insgesamt rund 125 Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben eingeplant. Bald sollen bei uns dann 200 statt bislang 120 angehende Mediziner ihr Studium pro Jahr aufnehmen können. Das ist übrigens auch eine gute Nachricht für unsere ärztliche Versorgung. Oft bleiben die Absolventen ja am Studienort. Und dann noch etwas eher Unerfreuliches, denn Wanderratten werden in vielen Städten zum Problem. Damit es bei uns gar nicht erst so weit kommt, sollen sie ab Mitte Juli bekämpft werden. Schon vorher wurde natürlich untersucht, wo es die größte Anzahl von ihnen gibt. Herausgekommen sind zum Beispiel der Everstenholz oder auch die Dobbenwiesen. Aber auch in der Untersuchung gibt's eine gute Nachricht. Einen massiven und flächendeckenden Befall gibt's in der Stadt nicht.
Ich danke dir. Egal, ob wir mit dem Auto, mit dem Bus oder auch mit dem Fahrrad in Oldenburg unterwegs sind, früher oder später, kommen wir an der Lappernkreuzung vorbei und dann ist da ja diese riesige Baustelle. Vor gut zwei Jahren ist der erste Bagger angerollt und hat die neue Galerie des Stadtmuseums dem Erdboden gleichgemacht. Neue Galerie heißt in diesem Fall, die Galerie ist von 1968. Vergangenen Sommer gab es dann die Grundsteinlegung für das neue Stadtmuseum und jetzt geht's da Schlag auf Schlag. Das Gebäude wächst in die Höhe und wo man jetzt richtig sehen kann, wie das neue Stadtmuseum entsteht, wächst auch das Interesse der Oldenburger an dem Bau. Vor kurzem hat Museumschef Steffen Wiegmann ganz unkompliziert, ohne Anmeldung, eingeladen zur Baubesichtigung und da standen dann mittags mehr als 40 Oldenburger vor der Tür und wollten hinter den Bauzaun gucken. So viele Bauhelme waren kurzfristig gar nicht aufzutreiben, also wurden die Leute dann in mehreren Gruppen über die Baustelle geführt. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Erkundungstour zum neuen Stadtmuseum. Ihr braucht keinen Bauhelm, ihr könnt euch ganz entspannt zurücklehnen. Wir starten an der Raiffeisenstraße, da habe ich mich mit Museumschef Steffen Wiegmann getroffen, vor den Frankschen Villen und der Ballinschen Villa, die auch zum Museum dazugehören und dementsprechend auch in die Baumaßnahmen einbezogen werden. Denn dort fing 1915 alles an, als Theodor Frankschen das Museum gegründet hat.
Ein Privatmann, der in dieser einen Villa gelebt hat, das war sein Elternhaus, und der dann irgendwann das Nachbarhaus dazu bekommen hat und gekauft hat, die beiden verbunden hat und dann ein Museum da gegründet hat. Und dieses Konzept, das ist über die wirklich Jahre erhalten geblieben im Inneren und das macht das so interessant und spannend. Und das wollen wir jetzt aber wieder so erschließen, wie er es eigentlich einfach damals am Anfang ein bisschen sich überlegt hat. Mitsamt der Vorgärten, Wegeführung, die Zaunanlagen, die es hier mal früher gab, die dann, wenn sie wiederkommen, dem Ganzen einen ganz anderen Eindruck verschaffen hier zur Raiffeisenstraße hin. Und das ist dann schon aufwendiger. Also jetzt kommt erst, die Außenarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen, Sanierung und Dach und Fassade und so weiter. Und da sieht man auch gleich von der anderen Seite, da gibt es Risse, die sind teilweise Jahrzehnte alt, die kamen nicht durch unsere Bauarbeiten, eher so durchs Jansen-Museum vor 25 Jahren und noch früher aus den 70er Jahren. Also die gibt es schon ganz, ganz lange, aber da gibt es doch einiges zu tun. Dann geht es ins Innere und das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Oh, genau. Aber wir können ja mal reingehen.
War das ein Bauzaun, der so geknatscht hat? Oder?
Ich glaube, das waren hier einige dieser Bauschilder, weil die Leute müssen ja hier drumherum geführt werden. Auch per Fahrrad jetzt. Das ist nicht immer so nett für alle Oldenburgerinnen und Oldenburger. Ich glaube, ich habe schon gehört, jetzt bei der letzten Führung in der letzten Woche, da meinten schon viele, ach, man hat sich schon so dran gewöhnt. Da müssen die gucken, dass sie wieder den richtigen Eingang finden später. Aber da habe ich dem Herrn versichert, das ist, glaube ich, kein Problem. Also wenn wir da vorne wieder eröffnen, das ist das Geringste, die geringste Sorge.
Ja, die Baustelle gehört schon zum Stadtbild so ein bisschen dazu, wenn man hier vorbeifährt.
Wir hoffen, dass der Zustand sich jetzt irgendwie dann doch bald ändert, weil in diesem Jahr wird tatsächlich sehr viel hier noch passieren. Man kann das jetzt hier aus dem Garten auch schon ein bisschen sehen. Man sieht da schon ein Stück Klinkerfassade da unten im Erdgeschoss. Ich glaube, mancher Oldenburger denkt noch, die Bilder, die man so in der Zeitung gesehen hat, von so einem grauen Kasten, das wäre auch tatsächlich das Gebäude, was entsteht. Aber das sind eigentlich Bilder aus dem Wettbewerb von vor 5 Jahren ungefähr oder 6 Jahren. Das sind so Renderings und die sind halt alle grau, die müssen so sein. Aber eigentlich ist das eine sandsteingeschichtete Klinkerfassade, die dieses Gebäude ausmacht. Und das wird man jetzt auch in diesem Jahr irgendwann noch sehen, laut Zeitplan. Also Ende Oktober müsste auch diese Klinkerfassade mitgewachsen sein und fast schon auch außen dann das ganze Gebäude bedecken. Und da sind wir schon sehr gespannt drauf.
Also wir befinden uns jetzt im Innenhof und hier sieht man jetzt eben schon, dass sich da ja wirklich was tut. Das sieht man auch von der Straße, von der Lappernkreuzung aus, dass da jetzt ein ganz neues Gebäude entsteht.
Genau, das neue Stadtmuseum besteht aus einem Neubau und aus den historischen Villen. Also so ein sehr gegenwartsorientierter Neubau mit einer neuen Dauerausstellung, die auch die Vergangenheit mit der Gegenwart und Zukunft verbinden soll. Also das ist so ein bisschen die Idee. Und aber wir haben die historischen Villen als historisches Erlebnis, was einen in die Vergangenheit führt und wirklich sozusagen in eine andere, ganz andere Zeit führt nochmal. Das wird am Ende das neue Stadtmuseum ausmachen. Also dieser historische Teil, dieses Baudenkmal, was wir zum Leben erwecken, auch mit einer neuen Dauerausstellung und der Neubau mit dem Ort des Begegnens, dem Foyer, was als dritter Ort erschlossen werden soll, der natürlich im Vordergrund steht und der natürlich auch wahrscheinlich jetzt gerade auch die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Aber wir sind dann ganz froh. Vielleicht haben wir erst dann die eine Eröffnung und dann später können wir dann nochmal ganz doll die Villen auch ins Bewusstsein rücken.
Wir stehen ja auf der Baustelle und so laut ist es eigentlich gar nicht, aber über uns kreist ein Hubschrauber. Ne? Wer weiß, was der für einen Auftrag hat.
Er ist nicht von uns. Nee. Also wir lassen manchmal die Kollegen aus der Stadt, die haben eine Drohne, die fliegen einmal im Monat drüber und damit auch man später sehen kann, wie das alles gewachsen ist und so weiter. Und wir machen auch Filme. Aber der Hubschrauber ist nicht von uns.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Ja, das konnten wir auch nicht mehr aufklären. Wir sind dann zu Bauleiter Sebastian Rudi. Der hat in der historischen Villa gerade sein Baubüro. Das geht auch schlechter. Und er hat uns dann mit Bauhelmen ausgestattet und noch einen kritischen Blick auf unsere Turnschuhe geworfen, wegen Rutschgefahr und Sicherheit und so. Es war sehr regnerisch an dem Tag. Aber letztendlich durften wir dann raus auf die Baustelle.
So, jetzt müssen wir unseren Weg mal suchen ein bisschen, weil es ändert sich immer.
Okay, wir steigen über Holz und über Sand, Kabel.
Wir sind ja hier im Garten. Man sieht ja, vom Garten ist gerade nicht so viel mehr übrig. Der soll wieder hergestellt werden. Und auch die Kunst, die hier im Garten gestanden hat, die soll wieder hineinkommen. Und hier sieht man sozusagen die Kante. Da unten ist der Keller drin. Das ist die Terrasse, die zukünftige. Hier sieht man, das ist die Betonplatte. Dann ist da der neue sozusagen Eingang vom Garten aus. Und man sieht schon, man hat sozusagen eine Blickachse bis zur Straße am Stadtmuseum.
Also das ist ein schöner Blick, wenn man demnächst von der Straße aus quasi im Vorbeigehen in den Garten schauen kann auf die beiden Villen. Das ist ja ein Blick, der ist einem sonst verwehrt geblieben. Ne?
Genau. Da war früher eine Brücke. Man sieht noch die Reste, da diese Metall. Das war das frühere Foyer. Dort kamen die Leute rein. Das wird in Zukunft geschlossen. Und diese Säulen bleiben aber stehen, aber die Brücke ist weg. Also deswegen dann hat jetzt einen freieren Blick und das ist auch ein bisschen die Idee der Architektur. Also dass man von außen eigentlich bis in den Garten schauen kann und dass man wirklich auch gute Sichtachsen hat und dass man einladend ist. Man sieht, was drinnen passiert.
Ja, das ist so ein bisschen offener und ein bisschen freundlicher vielleicht. Ne?
Genau. Und letzte Woche fragte mich auch jemand, wird das denn wieder so schön, der Garten, wie er mal war? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also wir tun da alles für. Also und wir wissen ja, wie es gewesen ist. Und das hatte eine ganz besondere Atmosphäre. Aber ich kann es nicht garantieren, dass die Atmosphäre Atmosphäre genauso wird, weil wir haben ja ein neues Gebäude, das ist sehr, sehr viel höher. Wir hoffen, dass es einfach eine sehr schöne Atmosphäre wird, eine ruhige, eine entspannte Atmosphäre mit dieser tollen historischen Fassade natürlich im Hintergrund. Nur es wird wahrscheinlich eine andere Atmosphäre sein, etwas trotzdem wieder schön. Also ja. So, ne? Also, aber wir wissen natürlich, wie toll dieser Garten gewesen ist und wollen ihn wieder genau so herstellen, wie er einmal war. Wir sind ganz froh, dass der Baum am Hüppesaal gerettet werden konnte. Da wurden die Wurzeln geprüft, wie weit, wir haben da ja einen Keller, wie weit gehen die Wurzeln und Gott sei Dank, der konnte stehen bleiben.
Ja.
Das war schon mal eine ganz wichtige Sache. Kommen wir jetzt einmal hier hoch? Geht das für Sie?
Das, ich glaube, das schaffe ich, ja. Gehen Sie vor, dann komme ich irgendwie nach. Ich habe ja immer noch, bin ja immer noch so ein bisschen gehandicapt, danke, durch das Mikro. Oh ja, jetzt sind wir wirklich mittendrin. Ne? Kann man schon so ein bisschen Blick ins Innere des neuen Stadtmuseums werfen.
Wir stehen im neuen Foyer, das wird ein gemeinsamer Raum hier später werden. Dort ganz hinten ist der neue Haupteingang zu sehen, in diese Richtung. Da kommen die Leute dann später rein und befinden sich dann hier im Foyer. Da links davon ist der neue, die Kassenbereich und der Shop. Wir planen ja auch, dass der Besucher sich frei in dem ganzen Haus bewegen kann. Also dass es nicht erst den Weg zum Ticketcounter geben muss oder dass man eine Karte ziehen muss, sondern man kann sich dort auch frei aufhalten, auch in den Garten gehen oder auch bis oben ins vierte Obergeschoss gehen, um dort auf der Dachterrasse über Oldenburg zu schauen.
Also ohne dass man ein Ticket haben muss,
genau,
ist für jeden offen.
Genau, das wäre sozusagen die Idee, dass man dann erst, wenn man in die Ausstellungsebenen möchte, dass man dann ein Ticket zieht. Da kann man sich einen QR-Code dann ausdrucken lassen und den an eine Tür halten und dann geht die Tür auf. Und wir werden das Ganze ein bisschen strukturieren, indem wir in der Mitte ein zweistufiges Podest bauen werden, das auch als Bühne dienen kann. Also es kann umgekehrt als Bühne bespielt werden, aber im Alltagsbetrieb sollen da Menschen sich niederlassen, Zeitungen lesen. Auf der Seite zur Glasfassade können sie etwas ruhiger sitzen, zur anderen Seite ist es etwas offener. Hier beginnt dann der Café-Bereich ungefähr. Ein gemeinsames Foyer werden wir in Zukunft haben, einen gemeinsamen Shop, eine gemeinsame Kasse in dieser Situation, wie es eigentlich früher auch gewesen ist, nur in einer größeren und schöneren Form. Also in Bezug auf die beiden Museen werden wir uns wieder diese Dinge so teilen. Prinzipiell können wir die Treppe auch mal hochgehen.
Wir haben einen guten Zeitpunkt abgepasst, das ist gerade Frühstückspause.
Ja, das ist ganz gut. Haben sie auch verdient, weil die Arbeiten hier wirklich gerade gut vorangehen, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen beurteilen könnte. Das muss Herr Rudi, der Bauleiter, machen. Aber wir haben ja das Ziel, spätestens März 26 zu eröffnen. Und das ist auf jeden Fall möglich, Stand heute, eher früher. Also wir werden tatsächlich irgendwie im Sommer, Spätsommer, Herbst, wird das hier fertig sein und an uns als Nutzer übergeben. Und dann beginnen aber noch 4-5 Monate Einbauzeit, Einrichtung, Dauerausstellung. Das braucht seine Zeit. Wir werden versuchen, so früh wie möglich damit zu beginnen. Vielleicht schon, wenn die letzten Arbeiten hier noch tatsächlich, dass wir dann schon unsere ersten Arbeiten machen, dass sich das so viel wie möglich überschneidet. Aber ein bisschen Zeit braucht das dann noch.
Also das ist schon das neue Treppenhaus, ne? Und da, genau, da gehen wir jetzt hoch.
Die Besucher, die können dann hier, sieht man auch, ist offen, ist Glas, wird Glas dann zugesetzt und man kann dann in den Garten gucken, während man hochläuft.
Ah, okay. Und von der anderen Seite schaut man dann quasi auf die Lapphahnkreuzung?
Genau.
Oder auf den Lapphahn sogar ein bisschen?
Ja, genau. Wir haben da eine Terrasse oben, wo man, glaube ich, einen sehr schönen Blick über Oldenburg und die Innenstadt haben wird. Das hier ist das erste OG und hier wird der erste Teil der neuen Dauerausstellung zu sehen sein. Im zweiten OG wird ebenfalls der zweite Teil dann der neuen Dauerausstellung zu sehen sein. Das dritte OG ist die Sonderausstellungsfläche und das vierte OG die Museumspädagogik mit Räumen und der Terrasse.
Ja, den Blick von der Dachterrasse aus über Oldenburg, den konnte ich leider noch nicht genießen. Das wird alles noch gebaut. Aber vom zweiten Stock aus gab es schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Der Blick auf den Lapphahn und auf das CCO. Das wird schön, wenn es fertig ist, da bin ich mir sicher. Und dann hat man so einen freien Blick über die Stadt. Steffen Wiegmann hat mir dann noch erzählt, dass zur Straße am Stadtmuseum eine Lochfassade entsteht, in die kleine LEDs eingelassen werden. Und diese LEDs ergeben dann von Weitem eine Art Bildschirm. Also sehen wir dann in Zukunft auch Lichtkunst an der Fassade. Da bin ich ganz gespannt. Es gibt aber natürlich auch kritische Stimmen, denn es geht ja um viel Geld, das da in den Neubau und in die Restaurierung fließt. Wir sprechen von gut 26 Millionen Euro. Aber am Ende soll eben ein Ort für alle entstehen.
Das ist natürlich ein über 100 Jahre gewachsenes Ensemble, was dann eben die Schwierigkeiten hat, vielleicht in der heutigen Museumswelt auch die Aufgaben zu erfüllen, die ein Museum heute hat und ein Stadtmuseum haben kann. Das war den Leuten, glaube ich, dann schon klar. Aber dann gibt es weitere Menschen, die natürlich sagen, verständlich, öffentliches Geld, warum bauen wir nicht das? Es kommt immer natürlich diese Whataboutism, ne? Also steckt das doch in Kindergärten. Man muss es natürlich auch in Kindergärten stecken, aber das eine heißt ja nicht, das andere zu lassen. Und auch vielleicht, dass solche Projekte auch sozusagen einem Kulturleben einer Stadt einen großen Schub verleihen. Und ich glaube einfach, dass gerade auch in urbanen Zentren, aber auch vielleicht auch in weiteren Orten, öffentliche Orte, wo man zusammenkommen kann und wo keine Konsumpflicht besteht, wo Menschen sich auf gleicher Ebene begegnen können, austauschen können, dass die fehlen im öffentlichen Raum oder geringer werden. Und das Zweite ist, dass wir hier die Geschichte auf die Gegenwart beziehen, sowohl in der Dauerausstellung als auch in den Themenstellungen unserer Sonderausstellung und so weiter. Wir fragen uns immer, was hat das eigentlich mit unserem Leben zu tun, die Vergangenheit, was soll das überhaupt? Und da werden wir alle Themen der Oldenburger Stadtgeschichte, sei es irgendwie Anton Günther, wo man sich fragt, ja, was hat der denn mit mir heute zu tun, außer dass der vom Kramermarkt daher reitet und vielleicht eine Figur der Stadtgeschichte ist. Selbst da machen wir das, weil der nämlich sich inszeniert hat, seine eigene Politik damals inszeniert hat und heute auch Politik inszeniert wird und bestimmte Dinge man vergleichen kann. Und wie ging es damals, wie wird es heute, wie wird es in Zukunft gehen? Oder NS-Zeit, ein wichtiger Bereich, den wir hier auch thematisieren. Da stellen wir die Frage, damals die Heimatbewegung, was ist Heimat heute? Was bedeutet Ihnen Heimat heute? Und ist es der urbane Raum oder ist es immer noch die ländliche Landschaft, wie sozusagen in den 60er, 70er Jahren, Heimatfilme, Berge, Idealisierung der Natur? Was ist denn Heimat heute? Und das sind ganz viele spannende Fragestellungen und die wollen wir hier den Leuten nahebringen in einer bestimmten Weise, wie wir es dann umsetzen. Ja.
Also wenn ihr noch mehr wissen wollt rund um den Bau des neuen Stadtmuseums, dann könnt ihr euch informieren direkt vor Ort an der Lappernkreuzung. Da steht eine orangefarbene Box, da gibt es Infos und es werden über einen Bildschirm Videos gezeigt. Und es gibt ein Magazin, das erscheint ein- bis zweimal im Jahr mit aktuellen Infos rund um den Bau. Das bekommt ihr bei der Touristinfo am Lappern, im PFL und im Chor. Die letzte Ausgabe ist im März erschienen. Und der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass ihr das Horst-Janssen-Museum weiterhin während der Bauphase besuchen könnt. Übergangsweise findet ihr den Seiteneingang in der Straße am Stadtmuseum am linken Ende des Museums. Und aufgrund der Einschränkungen durch die Baustelle ist der Eintritt frei. Endlich ist der Sommer da. Wie schön. Und das Timing war für viele von uns auch perfekt, nämlich direkt zum Start der Sommerferien. Eisdiele, Freibad, Badesee, wir können uns kaum noch zügeln. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht jeder mit der Hitze so gut klarkommt. Deshalb der Hinweis, dass die Stadt Oldenburg auf ihrer Homepage Tipps und Tricks rund um die heißen Temperaturen gibt. Also wenn ihr als Erzieherin oder Erzieher tätig seid im Bereich Pflege oder im Freien arbeitet, dann guckt da mal nach. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie man einen Hitzschlag erkennt und richtig darauf reagiert. Euch werden coole Orte in Oldenburg angezeigt, an denen es besonders schattig und angenehm ist. Und ihr könnt einen Hitzecheck machen und erfahren, wie hitzeempfindlich ihr seid. Da müsst ihr 6 Fragen beantworten. Je häufiger ihr zu Ja tendiert, umso hitzeempfindlicher seid ihr. Vielleicht hilft euch das ja. Hitzeempfindlich sind ja auch viele Pflanzen und auch der Rasen kann anhaltende Hitze nicht so gut ab. Da muss Wasser her, oft sehr viel Wasser. Und wenn da noch das Planschbecken und der Gartenpool befüllt werden müssen, dann verbrauchen wir auch wieder ein paar Liter mehr Wasser als sonst. Und wenn es über eine lange Zeit heiß ist und wenig regnet, kann das Wasser auch schon mal knapp werden. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband OOWV hat immer gute Tipps rund um das Thema Wasserverbrauch im Sommer, Wassersparen und was noch alles dazugehört. Ich glaube, uns allen ist klar, dass ein Rasensprenger Unmengen an Wasser verbraucht. Ich habe mich informiert, 800 Liter pro Stunde, das ist 7-mal so viel, wie jeder einzelne von uns im Schnitt pro Tag benötigt. Also eine ganze Menge. Aber was mache ich jetzt mit meinem Rasen und mit den Pflanzen, wenn das so heiß ist? Die Frage geht an OOWV-Sprecherin Sonja Vogt.
Was hilft, ist, Rasen nicht zu kurz zu mähen, weil er dann weniger schnell austrocknet. Und man sollte im Hinterkopf behalten, dass Rasen sich auch sehr schnell erholt. Auch wenn er braun und vertrocknet aussieht, reichen schon wenige Regentage, damit er sich wieder berappelt. Bei der Gartengestaltung ist es ansonsten gut, Pflanzen auszuwählen, die auch trockenere Zeiten gut vertragen. Beispiele dafür sind Rosen, Lavendel oder auch Sommerflieder. Außerdem hilft es, wenn man möglichst geschlossene Flächen bepflanzt oder Beete mit Mulch ausstattet, weil dann nicht so viel Wasser aus dem Boden verdunsten kann. Wer an Trinkwasser für den Garten trotz allem nicht vorbeikommt, der sollte das Bewässern zumindest außerhalb der Hauptverbrauchszeiten erledigen. Also am besten ganz früh morgens vor 7 Uhr oder spät abends nach 22.30 Uhr.
Ja, und im Idealfall haben wir Regenwasser gesammelt. Es ist ja genug runtergekommen in den vergangenen Monaten. Also mehr als 100 Liter Wasser braucht jeder von uns im Schnitt pro Tag. Das ist ja schon ganz schön viel. Aber gut, duschen, Wäsche waschen, Toilette, geht alles nicht ohne. Aber auch da können wir doch bestimmt ein bisschen sparsam sein.
Das fängt zum Beispiel beim Waschen an. Eine Waschmaschine verbraucht, auch eine moderne, für einen Waschgang fast 50 Liter Wasser. Und wenn man dieses Wasser sinnvoll nutzen will, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Maschinen immer ganz zu befüllen. Und es hilft auch, wenn man sie außerhalb der Hauptverbrauchszeiten anstellt. Das entlastet das Wassernetz deutlich. Wer ein Vollbad in der Wanne nimmt, weil das etwa 150 Liter Wasser verbraucht. Zudem macht es gerade beim Planschbecken Sinn, sich kurz darüber Gedanken zu machen, ob es überhaupt lange genug warm bleibt, damit es sich lohnt, das Becken zu befüllen. Schon ein kleines Planschbecken mit 1,5 Metern Durchmesser fasst rund 440 Liter Wasser und große Pools können sogar mehrere Tausend oder sogar 10.000 Liter fassen.
Ja, wenn es nur ein oder zwei Tage lang heiß ist, dann kann man da vielleicht tatsächlich drauf verzichten. Bei der Körperhygiene, wann wird da am meisten Wasser verbraucht? Also morgens und abends vermutlich, aber von welchen Zeiten sprechen wir da genau?
Am meisten Wasser auf einmal wird morgens und abends zum Duschen, Baden und Waschen benötigt. Die Zeiten mit dem höchsten Verbrauch sind üblicherweise zwischen 7 und 10.30 Uhr morgens und so zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr abends. Wer außerhalb dieser Zeiten duscht und seine Wäsche wäscht, der entlastet die Wassernetze schon ganz erheblich. Und das ist besonders dann wichtig, wenn es richtig heiß wird und wenn der Verbrauch aufgrund von Gartenbewässerung und von Poolbefüllung ohnehin schon steigt. Gerade diese Dinge sollten auf jeden Fall außerhalb der Spitzenzeiten erledigt werden.
Vielen Dank, Sonja Vogt vom OOWV. Dazu noch eine Ergänzung. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ist für die Wasserversorgung im Oldenburger Umland zuständig. Bei uns in der Stadt macht das die VWG und die EWE Netz. Es hat sich halt ergeben, dass ich mit Sonja Vogt vom OOWV über dieses Thema gesprochen habe, wie das halt manchmal so ist. Das nur zur Erklärung, falls ihr euch da gewundert habt. Und was macht ihr denn so bei dem schönen Wetter? Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, wo ich unbedingt mal vorbeischauen sollte. Lasst es mich gerne wissen, oldenburg@dein-stadtpodcast.de. Ich freue mich auf euch. Viele Grüße und bis bald. Eure Sandra.
Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Eine Podcast-Produktion von Antenne Niedersachsen.